Triggerwarnung. Die folgende Sendung behandelt die Themen Depressionen und Angststörungen. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Studi-Podcasts 970 Wave. Diesmal mit mir, Kimbi, und der Yassi.
Hey, wir kennen es doch alle, oder? Die dunkle Jahreszeit ist wieder da. Hello darkness, my old friend. Die Tage werden kürzer und die Sonne traut sich nicht so richtig rauszukommen. Wir werden müder, antriebsloser und wollen einfach nicht aus dem Bett.
Ja, ich kenne das auch. Also ich passe mich ja generell irgendwie immer meinem Umfeld an und auch dem Wetter. Und ich komme dann gerne in so eine Gammelstimmung.
Das Ganze hat sogar einen Namen. Manche nennen es November Blues und andere Winterdepression. Es ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Phänomen. Außerdem ist dieses Jahr besonders schwer. Ich sag nur Lockdown 2.0.
Ja, genau. Und anstatt das dieses Jahr wie sonst einfach immer hinzunehmen und sich da durchzuquälen, dachten wir uns, wir recherchieren das mal und finden heraus, wieso das eigentlich genau passiert und was in unserem Körper vorgeht. Ja, und was auch tatsächlich dagegen hilft.
Ja, wir haben ja Expertinnen und Experten gefragt, die aus Würzburg kommen und die uns interessante und hilfreiche Infos auch geben konnten. Wir haben uns ja gefragt, was sind denn überhaupt die Merkmale einer Winterdepression? Und dazu hat Herr Morawitz vom Lehrstuhl für Psychologie 2 eine Antwort.
Die Winterdepression unterscheidet sich jetzt nicht großartig von der normalen Depression. Es hat mehr oder weniger die gleichen Symptome. Man ist niedergeschlagen, lustlos, Stimmung ist reduziert, man ist unausgeglichen, man fühlt sich energielos. Genau. Der Unterschied jetzt aber zur Winterdepression, zu der normalen Depression, ist die, man hat ein extremes Schlafverlangen. Also man möchte frühs eigentlich unendlich lang weiterschlafen. Das liegt einfach daran, dass der Serotoninhaushalt reduziert wird und der Melatoninhaushalt wächst. Melatonin ist ja unser Schlafhormon, das eben bezweckt, dass der Körper müde wird und der Antrieb reduziert wird und auch die Laune reduziert wird und dass der Körper schlafen will. Und das Serotonin ist unser Glückshormon. Das wird eben in Melatonin umgewandelt.
Ja, das ist so wirklich 100% me. Ich fand das halt aber auch voll spannend, nachdem meine Mitbewohnerin sich die letzten Tage über ihren extremen Heißhunger auf Schokolade so aufgeregt hat und sich auch gewundert hat, ey, wieso habe ich so einen krassen Heißhunger? Da musste ich dann tatsächlich lachen, weil der Herr Morawitz zufällig genau die perfekte Erklärung dafür hatte.
Zudem unterscheidet sich noch die Depression von der Winterdepression, beziehungsweise die Winterdepression von der normalen Depression, in einen extremen Heißhunger auf Süßes. Das liegt wiederum daran, dass unser Serotoninhaushalt ja eben sinkt und unser Körper das ausgleichen will durch ganz viel leckere Süßigkeiten. Vor allem den Lebkuchen. Nee, aber das ist eben der Unterschied, weil bei einer normalen Depression hat man eigentlich eher eine Reduzierung des Hungergefühls. Da isst man weniger. Kurz gesagt, die Winterdepression ist eine saisonal bedingte Depression, die eben, wie der Name schon sagt, im Winter vorkommt. Es gibt auch die Sommerdepression. Und die Winterdepression hat eben die Merkmale, dass man viel schlafen will und eben auch viel Heißhunger auf Süßes hat. Sonst ist es wie eine normale Depression.
Richtig spannend, das mal so genauer erklärt zu bekommen. Wichtig an dieser Stelle ist aber, eine Winterdepression ist von einer klassischen Depression auf jeden Fall zu unterscheiden. Ich habe gelesen, dass jede 10. Depression, die im Winter auftreten kann, eine Winterdepression ist.
Genau, eine klassische Depression ist aber auch ein sehr relevantes Thema. Hierzu gleich noch mehr. Zuerst haben wir aber eine tolle Musikempfehlung und die liegt mir persönlich sehr am Herzen. Und zwar ist es der Song Ozean von Celotta. Die Gruppe kommt aus Würzburg und hat eine super individuelle Besetzung. Also die haben Cello, Geige, Gitarre, sogar mehrere und ein Kontrabass. Und diese Instrumente untermalen die wunderschöne Stimme der Sängerin und erzeugen so einen Sound, der halt jedes Mal total bezaubert. Also ich liebe die total. Und das ist ihr brandneuer Song Ozean, der heute released wurde. Also genießt es und zieht euch die Band auf Spotify rein.
Zeit mal wieder die Stadt zu verlassen, Zeit mal wieder zu gehen. lasse ich alles in Schutt und in Asche. Hier lasse ich mich eh nicht mehr sehen. Woanders wird's viel besser passen. Woanders wird's mir besser gehen. Wenn ich heut Nacht die Augen schließe, dann träum ich nicht mehr von Berlin. Allein auf dem Ozean bin ich mein eigener Kapitän. Halt mit beiden Händen fest das Steuerrad, so macht man das auf hoher See. Doch selbst in den kleinsten Gewässern können Schiffe untergehen. Sinkt mein Boot bis zum Meeresboden, kann ich den Grund trotzdem nicht sehen.
Laut der WHO, also der World Health Organization, die alle inzwischen wahrscheinlich kennen, sind weltweit 320 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Allein in Deutschland sind es 4 Millionen Menschen. Deswegen haben wir zu diesem Thema uns auch noch mit Professor Dr. Gama vom Lehrstuhl für Psychologie 1 unterhalten.
Es ist eine Volkskrankheit. Es ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt, gleichzeitig mit Angsterkrankungen. Also was bei einer Depression im Körper vorgeht, das sind unterschiedliche Vorgänge. Letztlich ist es wie die meisten anderen oder alle anderen psychischen Erkrankungen auch eine Erkrankung, die auf veränderte Stoffwechselprozesse, insbesondere im Gehirn, eben zurückgeht. Und das führt dann zu Veränderungen in der Stressregulation, zu Veränderungen in der Ausschüttung von Stresshormonen beispielsweise, zu anderen Aktivierungsmustern jetzt auf körperlicher Ebene im autonomen Nervensystem zum Beispiel und eben zu den klassischen Symptomen, die man mit einer Depression in Verbindung bringt, wie jetzt Stimmungsschwankungen, Aktivitätsverlust, Verlust der Freude an Aktivitäten, Schlafprobleme, Probleme mit dem Appetit und ähnliches.
Und falls ihr euch jetzt gerade fragt, okay, ich glaube, ich habe Symptome, aber habe ich jetzt eine Depression oder ist das nur temporär? Dazu hat Professor Dr. Gama auch was zu sagen.
Grundsätzlich ist es natürlich schon, dass jeder von uns auch mal Symptome von einer Depression erlebt. Also zum Beispiel Stimmungsveränderungen oder zum Beispiel Veränderungen des Schlafs. Aber das ist nicht immer gleich eine klinische Depression. Und man spricht dann eben von einer depressiven Erkrankung, wenn diese Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen. Und wenn sie mit einer signifikanten Leid verbunden sind, für die Person selber oder auch für das Umfeld. Also in dem Fall würde man dann von einer klinischen Störung sprechen und dann erst eine Diagnose einer Depression vergeben, wenn eben also ein längerfristiges Leid vorhanden ist und eine Ausprägung eben von einigen Symptomen und nicht nur einzelnen. Ja, diese Winterdepression oder auch saisonale Depression, wie man sie nennt, ist durchaus umstritten, ob das eine Krankheit im engeren Sinne ist, weil es zwar von den Symptomen her ähnlich ist, aber es wird auch durchaus argumentiert, dass das eigentlich ein natürliches Muster ist, weil das ist etwas, was uns als Menschheit im Verlauf der Evolution eben auch geschützt hat, im Winter unsere Ressourcen besser einzusetzen als in Zeiten, wo es draußen heller ist und wärmer ist und ähnliches. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt so eine Winterdepression eben häufig auch Depression genannt wird, aber man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das nicht immer tatsächlich einen Krankheitswert hat. Also nicht jede schlechte Stimmung, platt gesagt, ist gleich eine Depression. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also es gibt klinisch relevante Depressionen, die dann auch einer entsprechenden Behandlung bedürfen. Und es gibt eben weit verbreitet Veränderungen von Stimmung und Aktivität, beispielsweise im Herbst, Winter, bei schlechtem Wetter und so, die man zwar auch beobachten kann, aber die nicht immer einer klaren oder direkten Behandlung bedürfen.
Man muss also nicht sofort beunruhigt sein. Wir haben ja vorhin schon gesagt, eine Winterdepression ist von einer klassischen Depression zu unterscheiden. Dabei kann es nämlich auch anders zugehen. Schwierig wird es vor allem auch dann, wenn die Krankheit einem den Alltag erschwert.
Es ist natürlich so, dass eine Reihe von den Symptomen, die mit einer Depression assoziiert sind, sich auch auswirken auf die kognitive Leistungsfähigkeit, sagen wir, also auf die Fähigkeit eben beispielsweise Dinge zu lernen, sich einzuprägen, konzentriert an Dingen zu arbeiten und ähnlichem. Also eine vorliegende Depression hat sicherlich Auswirkungen auf das Studium, genauso auch wie auf andere Formen der Arbeitstätigkeit. Also bei den sozialen Kontakten ist es so, dass soziale Kontakte tatsächlich zum einen ein protektiver Faktor sind. Das heißt also, es hilft, gute Sozialkontakte zu haben, gute soziale Unterstützung zu haben. Das gilt nicht nur für die Depression, sondern auch für eine Vielzahl von psychischen Erkrankungen, dass soziale Unterstützung ein ganz essentieller Faktor ist, um die Krankheit zu mildern oder eventuell davor zu schützen, dass sie überhaupt zum Ausbruch kommt. Leider ist es aber natürlich so, dass eine vorliegende psychische Erkrankung, also eine vorliegende Depression beispielsweise, auch dazu führt, dass sich Sozialkontakte zum Beispiel zurückziehen, also dass diese Form der Unterstützung dann wegfällt und das dann für den Verlauf der Krankheit eben noch schwieriger ist, weil dann eben ein wichtiger unterstützender Faktor verlustig gehen kann.
Viele Leute fragen sich auch, wen so eine Depression treffen kann. Ob das zum Beispiel aus einem genetischen Grund kommt oder doch von äußeren Einflüssen. So einfach kann man diese Frage aber nicht beantworten.
Ja, also es ist so, dass eine Depression genauso wie andere psychische Erkrankungen auch ja nicht auf einen einzelnen Faktor zurückgeführt werden können. Also wir sprechen häufig von einem biopsychosozialen Krankheitsmodell. Das heißt, es gibt biologische Faktoren, da gehört die Genetik dazu. Es gibt psychologische Faktoren, das sind Dinge beispielsweise die individuelle Lerngeschichte oder die Bedingungen, in denen man groß wird. Und es gibt eben darüber hinaus soziale Faktoren, also wie viele Sozialunterstützung habe ich, wie gut bin ich eingebunden in ein Netz mit unterstützenden Personen und ähnliches. Man kann da jetzt nicht klar sagen, das eine ist relevanter als das andere, weil eben alle diese Faktoren zusammenkommen, um eine erhöhte Vulnerabilität, also eine erhöhte Neigung zu erzeugen, dass man tatsächlich auch an einer Depression erkranken kann. Es gibt eine familiäre Häufung, das heißt, es gibt sicherlich auch genetische Faktoren, aber das gibt es bei allen anderen psychischen Erkrankungen eigentlich auch.
Eine Depression ist aber keinesfalls aussichtslos. Es gibt nämlich effektive Behandlungsmöglichkeiten.
Letztlich gibt es für die Behandlung der Depression zwei wesentliche Therapieausrichtungen, die auch häufig komplementär zu sehen sind. Das eine ist eben pharmakologisch, also mit Medikamenten. Da gibt es eben eine Reihe von Medikamenten, die stimmungsaufhellend und aktivitätssteigernd wirken. Die sind durchaus effektiv. Und die zweite große Behandlungssäule, die jetzt nicht unbedingt als Ersatz zu sehen ist, sondern häufig eben, wie ich schon sagte, komplementär ist, ist die Psychotherapie. Und bei der Psychotherapie geht es eben auch darum, dem Patienten eben zum einen Einsicht zu vermitteln in die Erkrankung, warum die Erkrankung besteht und welche Aktivitäten beispielsweise helfen, um mit der Erkrankung besser umzugehen. Da geht es um Dinge wie beispielsweise dem Aufbau positiver Aktivitäten, dass gezielt versucht wird, die Patienten zu motivieren, positive Erfahrungen wieder machen zu können, festzustellen, es ist nicht alles so dramatisch, wie es immer aussieht, und das kann auch eben sehr hilfreich sein. Das Thema Depression ist hochrelevant in der Forschung, weil es eben eine Volkskrankheit ist, eine sehr hohe Verbreitung hat und man entsprechend natürlich immer auf der Suche ist, das besser zu verstehen. Das ist ein Thema, was sehr umfangreich auf verschiedenen Ebenen beforscht wird. Also welche Therapien helfen am besten, damit umzugehen. Das ist pharmakologisch sicherlich, aber auch psychotherapeutisch.
Es ist auf jeden Fall ein sehr ernstes Thema und deshalb ist es auch echt wichtig, darüber zu sprechen. Also ich persönlich bin geflasht bei allem, was er gesagt hat. Mir selber fehlen dieses Jahr vor allem wegen dem Lockdown die sozialen Kontakte so ein bisschen. Und ich denke, vielen von euch geht es auch so. Aber man möchte ja nicht unbedingt riskieren, jetzt jemanden anzustecken.
Ja, ich finde auch, die Situation momentan ist für viele Leute ein Stressfaktor. Und wichtig dabei ist, dass man sich Hilfe holt, wenn es zu schwierig wird. Eine mögliche Anlaufstelle dafür ist an der Uni die Hochschulambulanz für Psychotherapie. Wir haben uns mit Frau Dr. Pittig unterhalten, die uns die Einrichtung vorstellt.
Ich bin Dr. Roxana Pittig. Ich arbeite an der Hochschulambulanz Würzburg und leite da die Forschungsambulanz. Die Hochschulambulanz ist im Prinzip eine Einrichtung, die Patienten mit einem ganz breiten Spektrum an psychischen Beschwerden behandelt. Und die Besonderheit ist, dass sie eben an der Uni Würzburg angegliedert ist. Das heißt, wir haben eben eine enge Kooperation zum Lehrstuhl für klinische Psychologie. Das heißt, bei uns laufen eben auch parallel zu den Behandlungen wissenschaftliche Untersuchungen. Was wir wahrnehmen, ist, dass tatsächlich die psychische Belastung unserer Patienten, die wir bereits behandeln, schon im Durchschnitt seit der Pandemie zugenommen hat. Also insbesondere bei Patienten mit depressiven und ängstlichen Symptomen. Bei Depressionen ist es so, das meint ja vor allen Dingen wirklich Probleme mit niedergeschlagener, depressiver Stimmung. Und da ist es schon irgendwie auch logisch oder nachvollziehbar, dass das insbesondere damit zusammenhängt, dass jetzt durch diese aktuelle Situation mit Kurzarbeit, dem Fehlen von Freizeitangeboten und eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten die Stimmung einfach leidet. Wir sprechen da immer von positiven Aktivitäten, die fehlen. Bei Angststörungen ist es eher in die Richtung, dass nicht jetzt unbedingt solche Ängste zunehmen, die jetzt mit Infektionen zusammenhängen oder mit Krankheitsängsten, sondern eher einen Anstieg in Richtung Ängste, die irgendwie mit dem öffentlichen Raum zusammenhängen, wie zum Beispiel Verkehrsmittel, Einkaufszentren oder Menschenmengen. Also das ist tatsächlich sogar sehr häufig, dass Depressionen und Ängste zeitgleich auftreten. Also ungefähr die Hälfte der Patienten, die wir sehen, hat meistens auch die andere Diagnose.
Wir merken also, Angststörungen treten auch sehr häufig auf. Doch was ist eigentlich eine Angststörung?
Wichtig ist zu wissen, dass Angst an sich ja eine äußerst sinnvolle Reaktion ist auf gefährliche Situationen. Also, denn durch diese Reaktion ist der Körper ja überhaupt in der Lage, ganz viel Energie freizusetzen, um sich zu schützen. Und das ist eine hochfunktionale Reaktion. Das Problem bei Angststörungen ist vielmehr, dass Menschen Ängste vor Situationen entwickeln, die objektiv nicht so gefährlich oder lebensbedrohlich sind. Und dass dann diese Angstreaktionen gewissermaßen außer Kontrolle geraten, also zu stark und zu lang anhaltend sind.
Ab wann aber holt man sich Hilfe und wie vielversprechend ist eine Behandlung?
Also im Angststörungsbereich ist es schon so, dass man sich Hilfe suchen sollte, wenn man merkt, dass man Ängste hat, die einem massiv in der Alltagsführung einschränken. Jetzt gerade ist natürlich auch die Situation so, dass viele Situationen, die jetzt klassischerweise angstbesetzt sind, natürlich auch vermieden werden können. Aber auch wenn man da merkt, dass diese Ängste gerade unterschwellig zunehmen, dann wäre das schon eine Indikation, um mal zu prüfen, ob die Ängste vielleicht schon außer Kontrolle geraten sind, also ob eine Hilfe schon notwendig wäre. Also gerade im Angstbereich ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten profitieren, sehr hoch. Bis zu 80% profitieren tatsächlich von gerade konfrontationsbasierten Angstbehandlungen. Es gibt aber auch immer einen gewissen Teil der Patienten, die nicht auf eine Psychotherapie ansprechen. Aber generell ist die Prognose bei Angststörungen sehr gut.
Wer also mit solchen oder auch anderen Problematiken kämpft, kann sich bei der Hochschulambulanz Hilfe holen.
Also die beste Möglichkeit ist tatsächlich, sich bei uns in der telefonischen Sprechstunde zu melden. Also die sind immer montags 12 bis 13 Uhr, mittwochs 9 bis 10 Uhr und Donnerstag 18 bis 19 Uhr. Und die Telefonnummer ist die 0931 31 82839.
Wenn man aber gerade ängstliche Symptome hat, dann fällt einem vielleicht ein Telefonat gar nicht so leicht. Da ist die Option natürlich, einen Angehörigen zu fragen, der das dann für einen übernimmt. Außerdem ist dabei auch noch wichtig zu sagen, ihr müsst keine Angst haben, dass Kosten auf euch zukommen. In Deutschland übernimmt eine Therapie die Krankenkasse und ihr braucht auch keine Überweisung vom Hausarzt. Also könnt ihr euch direkt dort melden.
Eine weitere Sache, die vielen seit dem Lockdown besonders fehlt, sind Berührungen und Umarmungen unserer Liebsten. Aber wieso genau brauchen wir körperliche Zuneigung? Dafür hat Frau Professor Dr. Andrea Kübler eine Antwort gefunden.
Also das sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wir können ja Gemeinschaft durchaus auch erleben über diese neuen Medien oder über diese Möglichkeit der Kommunikation. Wir können miteinander sprechen, wir können uns sehen, was uns durchaus auch mit Glück erfüllen kann. Aber wenn wir uns berühren, sind da zum einen einfach auch viel mehr Sinne aktiviert, den Tastsinn zum Beispiel. Und letztendlich wird über diesen Tastsinn, wenn uns Menschen, die wir mögen, berühren, auch Oxytocin ausgeschüttet, das sogenannte Bindungshormon, Serotonin, das Glückshormon. Und das sind einfach Dinge, die können Sie allein durch das, dass wir uns virtuell quasi sehen können, nicht ersetzen. Ja, deswegen sind Berührungen natürlich sehr wichtig. Und das ist natürlich auch das, was jetzt im Zuge des Lockdowns doch in vielerlei Hinsicht zu kurz kommt.
Vorhin haben wir ja schon mal über das erhöhte Schlafbedürfnis im Winter geredet, ne? Auch dafür hat Frau Professor Dr. Kübler eine Erklärung.
Prinzipiell ist es so, dass es natürlich Stoffe gibt in unserem Körper, die auf Licht ansprechen, die entsprechend, wenn Licht da ist, besser produziert werden als in der Dunkelheit. Vitamin D ist da ein Beispiel für. Ein anderes Beispiel ist auch das Melatonin, das unseren Schlaf-Wach-Rhythmus mitsteuert.
Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, toll, und kann ich aus diesem Loch überhaupt rauskommen oder müssen wir alle die dunkle Jahreszeit bitter und kalt ertragen? Keine Angst. Wir haben zahlreiche Tipps und Lösungsvorschläge für euch, aber erstmal Musik.
Ja, passenderweise gibt es ein Lied namens F2020, was komplett mit diesem herausfordernden Jahr, sage ich jetzt mal, abrechnet. Der Song von Avenue Beat wurde schon mal released und es gibt jetzt eine neue Version, die seit gestern draußen ist, zusammen mit Jesse Reyes. Ich sage das immer so spanisch. Reyes heißt ja eigentlich auch Könige. Ich fand es auf jeden Fall super sympathisch und relatable und außerdem ist die Musik auch richtig gut. Also viel Spaß mit dem Song F2020.
Jetzt kommen wir zu den versprochenen Tipps und Vorschlägen. Dazu haben wir euch ja auf Insta befragt und ihr hattet zahlreiche Antworten. Oft kamen die Vorschläge, wie zum Beispiel rauszugehen und die Sonne zu tanken, Sport zu machen, Quality Time mit Freunden, auch wieder mal so ein bisschen seine Hobbys aufleben zu lassen, wie zum Beispiel Bücher lesen oder basteln, DIYs machen oder Podcast hören. Wie unseren zum Beispiel.
Ja, genau. Ich glaube, mein Lieblingstipp war tatsächlich der Schneeengel machen. Gerade jetzt, ohne Schnee. Eine weitere Empfehlung, die von euch kam, waren natürlich auch regelmäßige gesunde Tagesroutinen und gesunde Ernährung. Und es kam auch als Vorschlag die Lichttherapie und natürlich auch die professionelle Psychotherapie.
Dazu haben wir unsere Expertinnen ja auch befragt und eure Vorschläge waren tatsächlich ganz nah dran.
Häufig eine ganz einfache Form der Therapie, das ist nämlich Licht. Kann künstlich sein, also diese Tageslichtlampen können da hilfreich sein. Zum anderen aber hilft auch draußen zu sein. Also selbst an bewölkten Tagen reicht die Tageslichtmenge, die man so bekommt, auch aus, um genug Tageslicht zu tanken.
Generell bei Depressionen, da raten wir, sich einen strukturierten Tagesablauf zu geben, auch wenn es dunkel ist, aufzustehen und dann vor allem sich viel dem Licht aussetzen. Man kann sich da helfen, indem man entsprechende Lampen besorgt, dass man auch dann, wenn es dunkel ist draußen, sich praktisch in der Wohnung dem Licht aussetzen kann oder dann eben einfach raus. Das hilft auch dadurch, dass sie aktiviert sind, sie bewegen sich. Weil auch durch Sport, das muss gar keine sportliche Aktivität sein, einfach ein guter Spaziergang, das aktiviert einfach auch die verschiedenen Sinne und kann eben auch zur Ausschüttung entsprechender Hormone oder Transmitter im Gehirn beitragen. Man darf ja Gott sei Dank sich jetzt auch mit anderen jeweils einzeln treffen, Das heißt, Sie können dann vielleicht auch bei einem Spaziergang den einen oder anderen Freund treffen und dann sich entsprechend unterhalten. Aber auch wenn Sie alleine sind, wissen Sie, wenn Sie dann Spaziergänge machen und vielleicht nochmal Ihre Sinne auch schärfen auf das, was Sie gerade sehen, auf das, was gerade los ist, die Natur nochmal in wahrzunehmen, auch das kann es unterstützen, dass sich die Stimmung verbessert.
Was man gegen die Winterdepression tun kann, naja, ganz einfach zu Beginn, sollte man vor allen Dingen rausgehen, sich viel bewegen, Sport machen, ganz wichtig, Sonne tanken und sozialen Kontakte trotzdem aufrechterhalten. Was auch wichtig ist bei dieser dunklen Jahreszeit, was man machen kann, ist eine Lichttherapie. Es gibt da extra so Tageslichtlampen, wo man sich kaufen kann. Das kann man natürlich auch mal ruhig ausprobieren. Lasst euch nicht von der Lockdown unterkriegen. Geht raus, macht was Schönes, genießt die Sonne, wenn sie draußen ist, macht was mit Freunden.
Apropos Freunde, auch als Angehörige könnt ihr helfen.
Wichtig ist, sich nicht zurückzuziehen, also trotzdem verfügbar zu sein, auch wenn es anstrengend sein kann, auch wenn es schwierig sein kann, weil man viele Dinge zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, was da an Sorgen und Nöten geäußert wird. Das wirkt für Außenstehende manchmal vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist trotzdem wichtig, zu signalisieren, da zu sein und auch tatsächlich Unterstützung zu geben und vor allem auch, wenn es wirklich zu einer schwerwiegenderen Erkrankung kommt, die betroffenen Personen zu motivieren, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Wie auch schon gesagt, wenn es schlimmer wird, kann man immer eine Beratung oder eine Psychotherapie aufsuchen. Eine Anlaufstelle haben wir ja bereits genannt, die Hochschulambulanz. Und eine andere Stelle, bei der man einfach eine Beratung erhält, ist die psychologische Beratungsstelle der ESG. Die Mitarbeiterin und Psychologiestudentin Sophia Ebert erzählt euch mehr.
Also wir sind ein Team aus Studierenden und bieten eben Beratung an. Das heißt, wir haben offenes Ohr eigentlich für alle Angelegenheiten, die da sind, über Konflikte mit Freunden, vielleicht auch Unzufriedenheit mit sich selbst oder Stress, Entscheidungsschwierigkeiten. Also man kann eigentlich mit allem wirklich zu uns kommen. Wir beraten anonym, also wir tragen das anonym ins Team. Wir haben Schweigepflicht, das heißt, da dringt auch nichts nach außen. Normalerweise bieten wir jetzt auch während dem Semester noch Kurse an, so Achtsamkeitskurse oder Kochkurse teilweise auch. Und leider fallen die jetzt halt wegen dem Lockdown auch weg. Aber da kann man immer mal wieder bei uns auch auf der Webseite nachgucken, wenn einen das interessiert. Der Lockdown ist auf jeden Fall bei uns auch eine Thematik, bei allen Klientinnen, die wir jetzt gerade halt haben. Ich denke aber, dass es auch einfach uns alle beschäftigt und dass da auch die Probleme, die man hat oder die Themen, die da sind, einfach dadurch verstärkt werden. Es ist nie zu früh, in eine Beratung zu gehen. Sobald einen was beschäftigt, ist es sinnvoll. Man kann uns auf ganz unterschiedlichen Wegen erreichen. Zum einen über E-Mail, das ist meistens das, wo wir am schnellsten drauf reagieren können. Dann zum anderen haben wir eine Sprechstunde. Jeden Montag, aktuell findet die statt von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr. Man kann uns aber auch telefonisch erreichen.
Und was mir besonders schön in Erinnerung blieb, war auch Ihr Tipp zum Umgang mit dem Thema.
Ich glaube, dass es einfach unglaublich unterstützend ist, schon jemanden zu haben, der einen ernst nimmt, der einem zuhört. Und was oft der Fall ist bei Depressionen, das steckt schon mit im Wort drinnen, Depression, also man unterdrückt ganz häufig Emotionen und Gefühle, die da sind. Das heißt, dass diese Emotionen, die negativen Emotionen vielleicht auch einfach einen Raum bekommen, ist total wertvoll schon. Also ich glaube, als Angehöriger oder Freund von jemandem, der gerade unter Depressionen leidet oder unter einer depressiven Verstimmung, da kann man dem schon ganz, ganz viel geben, indem man einfach auch wirklich zur Verfügung steht, zum Reden, manchmal auch nicht zum Reden. Ich glaube auch viel vielleicht einfach da zu sein, vielleicht auch einfach das Angebot zu stellen. Wenn du was brauchst, dann melde dich ruhig bei mir und wir müssen dann auch gar nicht reden, weil das, glaube ich, oft auch schwierig ist in den Situationen, wenn es einen gerade selber sehr viel überfordert und es dann schon ganz hilfreich zum Beispiel, wenn jemand einfach vorbeikommt und da ist. Ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen in so einer Mentalität drin stecken, dass wir ganz viel aushalten müssen und stark sein müssen und dass es eine Schwäche ist, sich Hilfe zu holen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es ein bisschen ein Trugbild ist und dass es einfach ganz, ganz menschlich ist, dass man in schwierigen Situationen steckt und dass es einfach viel schon bringt, sich zu öffnen und einfach den Kontakt zu suchen und sich Hilfe zu suchen.
Alle Kontaktdaten dazu findet ihr auch nochmal auf der Webseite von der ESG oder in unserem Infotext.
Eine weitere wichtige Anlaufstelle, besonders für Studierende, ist die psychotherapeutische Beratung des Studentenwerks. Weitere Infos zu Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite des Studentenwerks.
Außerdem findet man auf Instagram hilfreiche Profile, wie zum Beispiel das der Deutschen Depressionshilfe @stark_gegen_depression. Außerdem haben sie eine kostenlose Telefonhotline. Die reicht man unter der Nummer 0800 33 44 533. Und natürlich hilft auch die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1. Das könnt ihr natürlich alles noch einmal in unserem Infotext nachlesen oder einfach selber googeln.
Zuletzt haben wir für euch Studierende noch einen Veranstaltungstipp nächste Woche. Vicky von Blaupause, der Initiative für mentale Gesundheit, stellt euch die Workshop-Reihe vor.
Hey, ich bin Vicky, studiere hier in Würzburg Medizin und bin eine der Lokalgruppenleiterinnen von Blaupause Würzburg. Blaupause wurde 2018 als nationaler Verein gegründet und setzt sich für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen ein. Gerade hier ist das Stigma, aber auch die Prävalenz, also die Krankheitshäufigkeit von mentalen Erkrankungen, sehr, sehr hoch. Dieses Semester haben wir zum ersten Mal eine Workshop-Reihe auf die Beine gestellt, bei der es in 4 verschiedenen Seminaren rund um das Thema mental gesund durchs Studium geht. Am Montag geht es bereits los mit stressfreier Gruppenarbeit und gewaltfreier Kommunikation. Am 30. November wird es dann um Selbstfürsorge, Achtsamkeit, aber auch Stressoren im Studium gehen. Zudem haben wir auch einen Termin zu Lernstrategien und auch einen zu Prüfungsangst. Ihr könnt euch noch für einzelne, aber auch für mehrere Termine anmelden. Informationen dazu findet ihr auf Facebook oder Instagram über Blaupause Würzburg. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal so bei uns reinzuschnuppern, wie wir so arbeiten, dann könnt ihr auch gerne bei unserem Gruppentreffen am Donnerstag teilnehmen. Dazu findet ihr auch den Link direkt auf Instagram.
Falls euch das jetzt aber zu kurzfristig ist, könnt ihr Blaupause auch auf Instagram folgen und seid immer up to date für neue kommende Workshops.
Ja, puh, also das waren auf jeden Fall super viele wichtige und spannende Informationen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich bin auch etwas beruhigter, dass es halt irgendwie so ein Stück weit auch natürlich ist und man auch sich immer Hilfe holen kann.
Da geht's mir genauso wie dir. Wir sollten den Kopf nicht hängen lassen, denn wie wir ja bekanntlich wissen, für alles gibt es irgendeine Lösung. Und vor allem mit Unterstützung von Freunden und Familie lässt sich das ganz bestimmt schaffen.
Genau, also wir verabschieden uns hiermit für diese Sendung und wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin wisst ihr ja, was ihr zu tun habt.
Also, geht raus, sprecht mit euren Liebsten oder hört mal nur zu. Und damit bis nächste Woche. Bye.
Tschüss.